ARD.
Das kann man mit nichts vergleichen. Man kann die Bremse zumachen, der nimmt nicht die Schnur, die er braucht. Und deswegen halt auch immer kompromisslos, starkes Material. Das ist krank. Das sind brutale Fische. Kann man nicht anders beschreiben. Jeder, der das so einen Fisch mal drauf hatte, wird das zu 100% wiedergeben.
Angebissen. Der RBB Angelpodcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
Herzlich willkommen, ihr Frostbeulen und Winternasen. Das ist eine neue Folge von Angebissen, euer Tankstelle für gute Angelgeschichten. Alle 14 Tage ist es bei uns soweit und es soll hechtig gewaltig werden. Mein Name ist Frieda Rössler, Erik konnte es leider nicht einrichten. Aber nachdem ich ja jetzt ein bisschen beim Zander hinterher war, in Hamburg, im Hafenbecken geangelt und am Nordostseekanal, hat es mich nun an die Müritz verschlagen und zwar auf Einladung von Christian Jülke. Tag Christian.
Hallöchen.
Hallöchen. Wir sitzen beide ganz entspannt auf deinem Boot.
Auf meinem Boot.
Auf der Müritz. Magst du dich ganz kurz vorstellen, Christian Jülke, wer jetzt denkt, Christian Jülke, was, woher könnte man dich kennen?
YPC. Ja. Da habe ich in mittlerweile jetzt 3 Teilen vom Boot mitgefischt. Riverfighters und verschiedene einzelne Videos von Lunatic oder mein Lure Drop. Oder halt auf Instagram.
Oder aber, ihr habt ihn schon mal gesehen, weil du bist Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt unterwegs.
Genau.
Kommst aber aus Brandenburg?
Ich bin geboren in Cottbus. Bin da quasi in Spremberg in der Nähe aufgewachsen. Und dann hat es mich mit 20 Jahren dann irgendwann verschlagen, des Berufes wegen. Und dann bin ich erst nach Bremen und jetzt Wahlsachsen-Anhaltiner.
Wahlsachsen-Anhaltiner. Warum? Liebe, Fischen, Beruf?
So ein bisschen die Liebe. Also meine Freundin hat studiert in Leipzig und ich war damals noch in Bremen beruflich tätig. Und da das in Leipzig leider nicht geklappt hat mit dem anschließenden Job meiner Freundin, sind wir dann nach Sachsen-Anhalt gezogen, weil das da beruflich beides gepasst hat. Ich konnte mich quasi dorthin verschieben und sie hat dort eine Stelle bekommen und dann hat alles gepasst.
Doch schön, wenn es auch mal so läuft im Leben, oder?
Das kann auch mal klappen, ja.
Bisschen zum Setting. Wie gesagt, wir haben uns eine geschützte Bucht auf der Müritz gesucht. Es ist Anfang Januar. Schön wär's. Du fühlst es nämlich an. Es ist Anfang November. Heute Nacht war es aber wie Anfang Januar. Also als wir beide hergefahren sind, -2 Grad in der Tiefe. Hier ist es aber so, die Sonne knallt uns ins Gesicht. Es ist eine windgeschützte Bucht. Es ist wirklich ganz flach. Nachher werden wir es hier auch noch natürlich worauf versuchen? Was hattest du gesagt? Was versuchen wir?
Auf einen großen Hecht.
Auf einen großen Hecht. Und Christian meinte, wenn es heute beißt, beziehungsweise in der nächsten Folge dann in 14 Tagen, dann wird es ein großer sein. Heute soll es aber um dich gehen. Ihr kennt das ja. Wir talken mit unseren Protagonisten und wir angeln, aber wir talken auch sehr gerne, um die Leute kennenzulernen. Frage, die jetzt natürlich nahe liegt, Christian, warum sind wir denn hier auf der Müritz und quatschen in deinem Boot?
Also eigentlich angefangen, also ganz, ganz früher war ich eigentlich nur Stipper. Ich habe so im Alter von, ich sag mal, 5 Jahren angefangen mit den Stippen. Ging dann so nahtlos über in das Fiederangeln und irgendwann dann ins Raubfischangeln, wo ich dann, glaube ich, die meiste Zeit, so 6, 7, 8 Jahre, wirklich nur mit Barsch verbracht habe. Und dann durch einen Beifang beim Hecht, also beim Barschangeln, einen großen Hecht gefangen, dann irgendwie so ein bisschen drauf kleben geblieben die letzten 2, 3 Jahre. Und irgendwie jetzt passionierter Hechtangler, würde ich schon sagen, mich mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt. Wie man was fischt, was am besten ist, Fluorocarbon, Stahl, große Latschen, Druck unter Wasser. Ja, und jetzt seit 3 Jahren eigentlich jeden Quadratzentimeter der Mecklenburgischen Seenplatte abgefischt, um zu sagen, okay, das können wir jetzt eigentlich.
Okay, und warum hast du das gemacht? Also 3 Jahre ist ja auch viel Wasser, was du dann irgendwie kennengelernt hast.
Irgendwie ist es die Herausforderung. Also man hört viel von Leuten, die dann zum Beispiel beim Schleppen jetzt auf der Müritz riesengroße Hechte fangen. Schleppen ist jetzt nicht so meins, weil ich hätte schon gern den Biss in der Hand. Also es gibt, also ich habe mich da so ein bisschen auseinandergesetzt. Hier zum Beispiel so Team Zauberberg und so, die da so richtig in dem Game drin sind. Was die so für Methoden und was die für Fischzahlen fangen und was für Größen. Und dann dachte ich mir, nee, das muss auch geworfen funktionieren. Ich will den Biss gerne spüren. Und das hat mich dann so überzeugt. Und dann, wenn ich eine Sache mache, dann kenne ich nur 0 und 1. Und ja, das war dann das 1.
Wenn du was machst, kennst du nur 0 und 1. Das heißt, was machst du im Hauptberuf?
Ich bin Fluggerätmechaniker. Also da gibt es sowieso keine Kompromisse, weil rechts ranfahren bei einem Hubschrauber ist recht schwierig. Ja. Also entweder machen es vernünftig oder machen es gar nicht.
Okay, das hast du dann aufs Angeln übertragen. Was mich ja, bevor wir noch ein bisschen näher zu dir kommen, jetzt an dieser Thematik sehr interessiert ist, Was ist denn so die Haupterkenntnis in deinen, sag ich mal, drei Gesellenjahren hier auf der Müritz bzw. Große Mecklenburgische Seenplatte?
Nicht jeder Tag ist Fangtag.
Okay, klar. Das habe ich bei Angebissen auch schon kennengelernt.
Nee, also es gibt unterschiedliche Beißmuster meiner Meinung nach. Es gibt den Fisch, den man, was weiß ich, alle zwei Tage mal für eine halbe Stunde kriegt. Und das ist der, der wirklich fressen will. Und es gibt für mich den Fisch, der ein Revierverhalten hat und einfach nur genervt ist von dem, was wir tun. Und der will einfach nur töten. Also du ziehst den Köder drüber und merkst schon im Biss, okay, der ist richtig sauer, dass du jetzt da drüber gezogen bist. Und der halt richtig fressen will, der haut sich das meistens hinten rein. Und das ist dann meistens in der Rute eher so ein Tuck. Dann schlägt man an und merkt so, wow, das ist schwer.
Okay.
Aber die töten wollen, die reißen dann halt einfach, die kommen an, drehen zur Seite. Das sind meistens eher auch die spitz hängen, weil die wollen bloß ihr Revier verteidigen.
Okay, es gibt also zwei Arten von Hechten, wie die unterwegs sind. Das ist deine Erkenntnis.
Ja, also die richtig fressen und die einfach nur genervt von uns sind.
Okay, bis es zu dieser Erkenntnis kam, hast du natürlich auch eine bestimmte Angelbiografie hinter dir. Uns, beziehungsweise in diesem Fall mich, interessiert ja immer, wie bist du dazu gekommen? Es gibt diese klassische Geschichte, mein Opa hat mich mal mitgenommen, mein Papa hat mich mal mitgenommen ans Wasser. Trifft das bei dir auch zu?
Ehrlich gesagt eigentlich gar nicht. Also ich komme vom Dorf, also in der Nähe von Spremberg, so ein 100-Seelendorf. Und an dieses Grundstück angrenzend war mal ein Feuerlöschteich. Und da wurden nach und nach immer wieder Fischer eingesetzt. Und irgendwann auf einer Familienfeier kam mal ein Onkel mit so einer Pocket Fisherman.
Oh, mit dieser ganz speziellen Route, die eher aussieht wie so eine Nähmaschine oder so. Ne?
Und damit hat das, glaube ich, so ein bisschen angefangen. Da haben wir da so mal ein bisschen mit Teig und ein bisschen mit Brot und was weiß ich nicht allem da ein bisschen probiert und haben Rotfedern, Karauschen jede Menge gefangen. Dann habe ich irgendwann eine Stippe gekriegt, 4 Meter lang, weiß ich noch genau. Steht, glaube ich, irgendwo noch zu Hause rum, die wurde nicht weggeschmissen. Und dann habe ich da jeden Tag eigentlich, kam von der Schule, ranzen in die Ecke und dann erstmal bestimmt eine Stunde an dem See da gestippt. Dann hieß es irgendwann, jetzt muss ein Angelverein. Dann Wettkämpfe fischen, wie sich das so ergibt.
Okay, du bist ziemlich schnell bei Wettkämpfe fischen. Was hat dich daran so gereizt? Weil oft ist es ja so, dass man erstmal so rausbekommt, naja, nach dem Stippen bin ich mehr so auf Posenangeln gegangen. Da war es irgendwann der Raubfisch. Dann habe ich mich da mit Hardbaits oder Softbaits irgendwie beschäftigt. Das hast du ganz schnell gesagt, Wettkämpfe, Turniere. Warum so schnell?
Das konnte ich mir nicht aussuchen. Das war in diesem Angelverein einfach so. Man ist da eingetreten, dann haben die Jugendwarte halt gesehen, okay, der hat Bock auf das Thema. Der kommt jetzt nicht nur hierher, weil die Eltern sagen, okay, der muss ein bisschen ruhiger werden. Der hat wirklich Bock auf dieses Angeln. Und dann gibt es halt diese Kurse. Dann wird man da mit hingenommen, quasi wird gezeigt, wie mischt man sich sein Futter an, bei welcher Strömung, was kommt mit dazu, Beschwerung, Farbe. Und dann, wenn die dann merken, okay, der hat immer noch Interesse, dann nehmen sie dich halt mal mit. Dann fährt man nach Potsdam, meinen Kanal. Und dann kommt immer die Frage, wie weit man das noch treiben will. Gibt es dann halt so Charaktere, so Erik Lietsch, gutes Beispiel, hatte ich dir erst auch schon gesagt. Der ist dann bis zu Weltmeisterschaften gefahren und sind halt schöne Verbindungen, die man da hat. Erik Lietsch kennt dadurch zum Beispiel auch viele Leute von Ilex, Sensas. Und so schließen sich dann die Kreise, wenn man dann zum Beispiel mit so einem Marktwirtschaft geredet, der sagt dann, ach, Erik, ja, den kennen wir von früher auch noch vom Stippen.
Okay, aber wenn du das so erzählst, du hast ja, also das merke ich ja, hatten ja schon ein Vorgespräch und haben jetzt auch ein bisschen auf dem Boot schon vorher natürlich geschnackt. Klingt ja jetzt, wenn man es so hört, erstmal ein bisschen technisch, was du erzählt hast, aber trotzdem ist ja in dir diese Angelleidenschaft, die ist ja trotzdem riesig in dir, ne? Also diese Faszination. Was würdest du darauf sagen? Also was ist es denn das, auch wenn du jetzt von, sage ich mal, Faktoren beim Turnierangeln geredet hast, was ist denn das trotzdem, was dich so rauszieht, was dich so dran behält, jetzt mal abgesehen von diesem Wettkampfcharakter?
Ein gutes Beispiel, letzte Woche mit Torben, Team Perch von Instagram, war ja auch schon in diesem Talk drin. Da hatten wir auch einen schwierigen Tag. Also ich habe einen Fisch gefangen, Torben nicht.
Wettkampfangler?
Und da stand ich Abend noch, hier kurz vorm Hafen, ein malerischer Sonnenuntergang, blutrot unterlaufen und Windstille, spiegelglatte See. Ich meine, Torben, es wäre auch scheißegal gewesen, ob wir heute einen Fisch fangen. Aber guck mal, wenn wir jetzt hier ein Foto machen mit meiner Kamera und das vernünftig ausdrucken, das würden sich manche ins Wohnzimmer hängen. Und das sehen wir einfach jeden Tag beim Angeln. Diese Ruhe hier, da draußen ist gerade Windstärke 3, richtig viel Welle. Wir fahren hier einfach in eine ruhige Bucht, konnten erst ein bisschen grillen. Die Erlebnisse zu zweit, das sind alles so Sachen, die kann man als Nicht-Angler gar nicht verstehen. Also wenn ich jetzt hier keinen Fisch fange und du fängst nachher irgendwie deinen PB, dann freue ich mich 3 Wochen mehr drüber, als du dich drüber freuen wirst.
Das ist schön. Also es sind dann eher die weichen Faktoren, ne? So diese, ich nenne es mal Soft Skills.
Ja. Das trifft es ganz gut. Ja.
Geht mir ja genauso. Also ich merke das auch so an Schneidertagen, die ja absolut dazugehören beim Angeln. Habe ich dir ja vorhin auch gesagt, alleine hier das Licht, die frische Luft, für einen Großstädter ist es dann auch die Ruhe. Das ist nun mal so. Klar, bin ich absolut bei dir. Bleiben wir aber wieder bei diesen Angelturnieren. Du hattest ja gesagt, die kennt man möglicherweise auch vom YPC, das ist der YouTube Predator Cup. Gar kein einfaches Wort von dem Berliner. Ich habe immer früher gesagt, Angelstartup, hechtundbarsch.de trifft die jetzt nicht mehr ganz zu. Hechtundbarsch.de sollte euch ein Begriff sein, sitzt in Berlin, aber macht eben Uferangelturniere auf YouTube und eben auch vom Boot aus. Daher dürftet ihr Christian Jülke, Team Neuke, richtig?
Dieses Jahr Team Sunline.
Dieses Jahr Team Sunline, also das von einem Köder- und Routenhersteller oder Distributor, was ist richtig?
Distributor.
Distributor, bist du gewechselt zu einem Schnurfabrikanten, Hersteller, Distributor?
Hersteller, also Sunline und Neuke sind jeweils die Hersteller und okay. Lornetic ist quasi der Distributor für Deutschland und der sagt halt jedes Jahr, ey Christian, wie sieht's aus, hast du noch ein paar Tage Urlaub übrig und dann darf ich da mitfischen.
Du bist unterwegs vom Boot aus, ist der YPC-Boot, daher kennt man dich und natürlich wollen immer alle wissen so, erzähl mal ein bisschen hinter den Kulissen. Mich würde als erstes interessieren, als du beim ersten Mal mitgemacht hast, bei diesem Format merkt ihr ja auch, wie aufgeregt ich manchmal bin beim Angeln. Wie war es denn bei dir? War es eher so, dass du sagst aus deiner Biografie, naja, so ein Angelturnier kenne ich ja, oder war es auch wirklich so schlaflose Nächte, Fingerkribbeln?
Schlaflose, also ich bin da immer ziemlich cool, sagt Frankie immer von B1 Boot Center und gelassen, aber ich sag mal, wir sind da hingefahren mit Dennis damals noch und waren, also Dennis war, glaube ich, kam nach, weil Henrik Corona hatte. Und ich hatte mich dann quasi alleine vorbereitet. Ich weiß gar nicht mehr mit wem. Ich glaube mit Obsti, also Philipp Obst, auch vom Bootscenter B1, so ein bisschen vorbereitet. Und dann habe ich schon so im Training gemerkt, wow, riecht scheiße hier gerade. Und dann habe ich aber so ein bisschen rumgehört und die anderen Teams, man kennt ja die Leute so ein bisschen. Und die sagen auch alle so, war ein schwieriges Training. Und da habe ich mir gedacht, okay, mal Flachwasser driften, irgendwas wird schon beißen. Und wenn in den ersten 2 Stunden nichts wird, dann guckst du mal, was mit deiner Nervosität verpassiert. Aber ja, war ganz okay. Und deswegen blieb das so ein bisschen aus. Okay. Und da muss man halt auch echt sagen, da hatten wir echt Glück. Also wir haben viel gefangen gleich zum Anfang. Und deswegen gab es ja da diese ominöse Szene, wo wir da erstmal so ganz entspannt Mittag gemacht haben, was sonst noch nie jemand gemacht hat. Wo der Kameramann dann sagte, boah, das habe ich noch nie erlebt. Ihr macht Mittag.
Ist doch auch schön, oder? Wenn man da, ich glaube, man hat 8 Stunden nur Zeit und genau 8 Stunden ist da richtig unter Druck, weil du musst eben liefern, um weiterzukommen, musst ja bestimmte Fische fangen, also Barsch, Hecht, Zander, bestimmte Mindestgrößen erreichen und dann wird das eben mit einem bestimmten Faktor multipliziert und dann addiert zum Schluss. Wie ist denn das aber auch so, du stehst ja dann auch permanent in der Öffentlichkeit beziehungsweise die ganze Zeit ist eine Kamera auf dich gerichtet. Ich finde das immer schwierig, wenn ich weiß, ne, ich werde jetzt beim Angeln gefilmt, habe dann immer auch so Bedenken, was weiß ich, man ist zu hektisch, man macht irgendeinen blöden Fehler, wo man so denkt, warum denn? Ja. Hattest du auch solche Gedankengänge oder bist du da einfach so, weil du gesagt hast, es lief halt gut, war mir egal, ich habe einfach durchgefischt?
Also wichtig ist, dass man erstmal gut vorbereitet ist. Also man kann sich jetzt nicht erlauben, dass man da hingeht und sagt, okay, der Knoten geht noch. Also sowas funktioniert dann halt nicht. Ich mache es dann halt jeden Abend, jede Route komplett neu, bespulst nochmal alle Routen neu mit neuer Schnur und guckst halt, dass alles zumindest vom Setup passt. Nicht, dass du beim ersten Mal auswirfst und weißt, okay, könnte jetzt gleich mal reißen, wenn ich irgendwo ungünstig hängen bleibe. Und sonst geht das eigentlich. Quatsch beim Angeln, sonst nicht so viel Mist. Und wenn dann das richtig viel Mist mit einmal, das geht so 20 Minuten, dann ist das vorbei. Aber sonst ist das eigentlich immer ganz okay, würde ich meinen.
Und so diese Drucksituation, ich meine, gut, beim ersten Mal lief es ja recht gut für dich, aber wenn du so, also ich stelle mir das, Christian, ich stelle mir das echt schwer vor, also so, du bist gezwungen, jetzt gute Fische zu fangen und wir wissen ja alle, manchmal will das halt nicht passieren, so.
Es gibt Momente, wo man, also wir haben uns ja tierisch verzockt im ersten Jahr, das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht, ob es in den Szenen mit drin war. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, meine eigenen Videos zu gucken, weil ich mein eigenes Gequatsche nicht ertragen kann. Auf jeden Fall war das, wir waren ja weiter und dann ging es in dem Zwischenfinale, was dann kam, darum, dass man halt an einem Tag alles fangen musste. Und ich wusste halt aus meiner Erfahrung, was ich in Holland gesammelt habe, zu dem Zeitpunkt nicht zu vergleichen mit dem, was ich jetzt habe. Also ich dachte, ich hätte Ahnung, aber hatte keine Ahnung. Und musste feststellen, okay, wir schaffen nicht alles mit einmal. Wir müssten, wenn dann, einmal umtrailern. Dann standen wir morgens an der Banane, also eine sehr bekannte Slippe in Holland. Und mir wurde halt die Winde geklaut vom Boot. Ich weiß nicht, ob es mit drin war, ich glaube es eher nicht. Auf jeden Fall konnte ich mein Boot nicht mehr trailern. Und dann gucke ich Dennis an und meinte so, wir müssen jetzt Riesenbarsche fangen und wir müssen zufällig irgendwie ein paar Hechte fangen und mit noch mehr Zufall brauchen wir irgendwo einen Zander, sonst kommen wir hier nicht weiter. Aber ich dachte, gut, vielleicht kriegen die anderen auch keine Fullcard. Auf jeden Fall Ende vom Lied. Wir mussten in der Banane trailern, weil der Start von da aus gefilmt wurde. Dann mussten wir schleusen, wo der Schleusenmensch geschlafen hatte, den Dennis ja dann noch geweckt hatte, indem er hochgeklettert ist.
Ja, stimmt, an die Szene erinnere ich mich. Hm.
Das war richtig wild, wirklich. Also der hat da einfach gepennt. Wir haben geklingelt, wie wir wollten. Dennis ist hoch und er ist irgendwie wach geworden. Und dann hat er gesagt, okay, ich mach dir auf. Ja, war schon eine Stunde rum. Dann durchs komplette Völkerrack durch, um dann unsere Barge zu fangen, um dann festzustellen, boah, wir haben gerade 75 Liter Sprit mit dem Boot verballert, wir kommen nicht mehr bis zurück. Und da war schon Welle 7 und das war, da habe ich echt gedacht, okay, jetzt, also verzockt habe ich mich beim World Sea, glaube ich, ein paar Mal mehr, als ich unsicher war. Aber das ist immer die Sache, man macht sich einen Plan, denkt sich, okay, wir fahren da jetzt eine Stunde hin, im Training hatten wir da drei Barsche, fährst du da hin, weißt nichts. Stehst du da, okay, wir fahren jetzt mal da hin, weißt nichts. Und dann ist aus einer Stunde, sind dann 2,5 Stunden weg. Dann guckst du auf die Uhr, scheiße, jetzt brauche ich noch die Zander. So kommt dann eher Hektik zusammen. Dann forscht man sich auch mal ein bisschen an. Dann liegt der Kescher nicht zu 100%, wo du den haben willst. Und dann sagst du, das ist blöd oder was, dann musst du richtig hinlegen.
Und die ganze Zeit Kamera drauf, ne?
Ja, das ist das Einzige, ja.
Und bist du auch jemand, der sich dann, man hört immer so, im Training lief so und so und so, und der sich dann auch da richtig vorbereitet, der da meinetwegen eine Woche vorher hinreist nach Holland, ist ja auch jetzt nicht um die Ecke, wo du wohnst, wo du deine Heimat gefunden hast. So.
Also viele denken ja, dass ich immer viel in Holland bin, aber tatsächlich bin ich bloß 1-2 Mal im Jahr da. Und das ist entweder YBC, wenn ich mitfische, oder halt dann im Frühjahr, wenn ich Barsche angeln gehe. Und da bereite ich mich schon vor. Also ich sage jetzt, wenn Turnier Freitag beginnt, bin ich mindestens ab Montag da, um alleine Gegebenheiten zu checken. Dann gibt es mal eine Regeländerung. Letztes Jahr wurde eingeführt, dass ein Flusstag ist wegen Hochwasser oder wegen Sturm war es gewesen. Da muss man sich auch ein bisschen auf den Fluss vorbereiten. Das ist alles nicht so einfach. Du fährst da ja normalerweise, fährt man da hin. Man weiß, Haringsfleet, Hollandsdiep, Völkerrack. Das sind die Sachen, wo man privat jetzt angelt, weil man weiß, okay, man kriegt da jetzt den großen Fisch, da den großen Fisch. Und dann kommt so eine Regeländerung, dann heißt es auf einmal Fluss und dann steht man da, oh, Fluss, Elbe kenne ich. Das ist direkt bei mir vor der Haustür, aber sonst kennt man sie nicht aus. Und sowas auszumerzen, haben wir dann gesagt, okay, wir machen jetzt ein bisschen früher, gucken uns mal so ein bisschen mehr Holland an. Und da muss ich echt sagen, da bin ich Hecht und Barsch so ein bisschen dankbar, weil diese Öffnung meines Blicks hätte ich so niemals bekommen. Man kriegt ja immer medial, immer bloß den Druck, okay, die Gewässer laufen jetzt da und da. Dann guckt man, okay, Tiefe so und so, der Spot. Aber dadurch, dass Hecht und Barsch jetzt noch gesagt hat, wir machen jetzt die Flüsse noch mit rein, dann hat man sich das mal reingeguckt und dann merkt man so, wow, das hat man alles gar nicht gesehen, weil man sonst nur so fokussiert auf diese drei riesen Gewässer sind, die auf YouTube halt überall präsent sind. Und da haben wir jetzt schon ein paar Perlen gefunden, wo ich mir denke, wow, hier angelt keiner, hier ist richtig schöne Natur. Da ist jetzt keine Raffinerie im Hintergrund und da schwimmt nicht, so wie in manchen Instagram-Stories, eine Couch einfach durchs Wasser. Ja, gibt auch schöne Ecken in Holland.
Jetzt hast du ja einen richtig guten Vergleich, ne? Wo wir beide jetzt sind, große Mecklenburgische Seenplatte, Holland, auch viel Wasser. Klar, die Frage, die jetzt kommt, was findest du schöner?
Hier.
Die Antwort kam schnell.
Ich hasse Holland an und für sich so sehr. Also die Leute da sind super nett. Die Fische da sind super schön und super groß, versauern aber so ein bisschen das Bild, was eigentlich das ursprüngliche Angeln ist. Aber das Essen können die da gar nicht. Also egal, wenn irgendjemand sagt, dass hier dieses Frikandel-Spezial schmeckt, also weiß ich nicht, was stimmt mit euch nicht. Also das schmeckt auf jeden Fall gar nicht. Ja, und die Natur ist halt auch nicht schön, wenn man jetzt nicht so von den Randmeeren oder von den Flüssen und so weiter spricht. Aber diese Hauptgewässer, wo die wirklich großen Fische nun mal wohnen, das ist halt wirklich hässlich. Und schauen wir mal hier.
Ja,
das ist malerisch.
Ja, kommt gerade hier so eine V-Formation. Gänse über uns. Ein strahlend blauer Himmel. Ja, die Bäume hier noch im letzten Herbstkleid. So. Na klar, hast du recht. Aber jetzt auch so mal vom Angeln her, weil du ja gesagt hast, du hast hier 3 Jahre lang das in Kleinstarbeit alles herausgefunden. Das war, glaube ich, mühseliger, als in Holland da schnell Erfolge zu haben, ne?
Das auf jeden Fall. Also wenn jetzt jemand sagen würde, sowas wie sie die Online-Turniere, wie jetzt zum Beispiel gerade sind, diese EPM und so weiter. Ganz klar, wenn man da auf den Sieg fischt, muss man nach Holland fahren. Also hier ist es so nicht machbar. Wenn ich sehe, dass es da Teams gibt, die in einer Nacht irgendwie 2,30 Meter fangen und noch 3,20 Meter, ist in Deutschland so nicht möglich, weil wir halt auch gerne mal Fisch mitnehmen müssen. Okay. Und in Holland geht halt viel zurück. So ein Hecht wird nicht ewig alt. Man sagt so um die 15, 18 Jahre. Und die Masse schafft es, glaube ich, nicht in Deutschland. Hier Gott sei Dank schon. Hier haben wir sehr viele, sehr gute Regeln, die getroffen wurden. Mit einem Entnahmefenster bis 90 von 60 angedrückter Haken. Das nachher auch noch ein Thema sein wird, dass man auf jeden Fall auch als Anfänger recht einfach einen Fisch zurücksetzen kann, weil es wirklich nicht einfach ist, große Köder mit vielen Drillingen aus so einem Hechtmaul rauszukriegen. Musste da selber meine Erfahrung machen. Vor einigen Jahren hatte ich einen 1,30 Meter Fisch hier auf der Müritz und der hatte den Köder komplett hinten drin und beim ersten Anlösen macht er den Schlund auf und der komplette Köder verschwindet nach hinten. Mein Kollege guckt mich an, also Stani Hanrik von Bullseye Team Angler, und in dem Moment macht er den Schlund wieder auf, ich gehe rein und ziehe es sofort raus und wir gucken uns beide an. Wow.
Oh ja, ich merke es, ich habe auch gerade wow gemacht.
Keine einzige Verletzung der Fisch gehabt und wieder super ins Gewässer zurückgesetzt.
Wegen der angedrückten Haken?
Nee, das nicht, aber.
Gut, wegen
der Fertigkeiten. Einfach nur Glück gehabt.
Okay, Glück gehabt. Ja, die Müritz, klar, mit den Regeln, die es hier gibt, hast du halt viele Angler auch dann hier. Aber wenn wir so mal ein bisschen rumgucken, ist gar nicht so viel los. Ich dachte, hier wäre viel mehr los.
Also ich glaube, ich sehe tatsächlich auch nicht so viele Angler jedes Mal. Wir haben jetzt hier so ein paar Boote gesehen in der Area. Du hast jetzt noch recht viel Barschangler hier, die recht tief die Barsche angeln. Was auch ganz gut ist, weil sie einfach mitnehmen. Sie wollen die gar nicht zurücksetzen und essen dann gerne mal abends einen Barsch. Dann hat man 1, 2 Hechtangler heute gesehen und vielleicht unten im südlicheren Bereich wahrscheinlich auch nochmal 1, 2. Aber generell verläuft sich das hier, glaube ich, so ein bisschen. Ich würde schätzen, heute sind so 15 Boote drauf. Im Sommer hat man wahrscheinlich auch mal gut 200, 300 Boote am Tag. Aber dadurch, dass dieses Gewässer recht groß ist, verläuft sich das, glaube ich. Und man hat schon noch Ecken, wo man seine Ruhe hat.
Okay, du redest immer von Barsch, Barschanglern, Hecht, Hechtanglern. Welchen Fisch befischt du denn lieber? Oder was ist denn eher so der Zielfisch, der dir zusagt? Ich weiß, es war mal das eine und es ist das andere geworden, ne?
Kommt drauf an, in welchen Größen reden wir, wenn ich es mir aussuchen kann.
Ja, in welchen Größen? Stelle ich die Frage einfach anders. Was ist dein Lieblingszielfisch?
Oh, richtig schwierig.
es tendiert ja entweder zu Hecht oder zu Barsch, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, es ist der Hecht mittlerweile.
Mittlerweile der Hecht.
Ja.
Okay.
Ich sag mal, wenn wir von einem deutschen 50er Barsch reden, dann würde ich nochmal umschwenken. Mhm. Aber in Deutschland glaube ich der Hecht.
Genau. Warum? Weil er auch hier groß werden kann und es ist nicht so einfach, den zu fangen? Oder?
Nee, weil die Fische einfach anmutig sind. Also jeder, der mal so einen 1,20 Fisch allein im Drill hatte, der wird verstehen, was ich da meine. Also es ist ein Riesenunterschied für den Normalangler. So ein 70er Hecht ist ein super Fisch, kommt immer auf die Route an. Und was der dann damit macht, ein Meterfisch, jeder, der einen Meter schon gefangen hat, weiß, was der kann. Und so ein 1,20 Meter Fisch, der macht einfach nochmal was ganz anderes mit dir. Also, der spielt wilde Sau, gerade wenn du den, ich sag mal so, nach dem Laichen, wenn der im Ende April geleicht hat und dann das erste Mal so richtig Futter aufgenommen hat, ich sag mal so Ende Mai, da riecht Dampf. Das kann man mit nichts vergleichen. Man kann die Bremse zumachen bei so einer Daiwa Tatula 300, der nimmt nicht die Schnur, die er braucht. Und deswegen halt auch immer kompromisslos, starkes Material. Und das ist krank. Das sind brutale Fische, kann man nicht anders beschreiben. Jeder, der das so einen Fisch mal drauf hatte, wird das zu 100% wiedergeben.
Ich merke, das ist das, was dich richtig fasziniert. Da merke ich gerade, wie du richtig ins Schwärmen kommst, wie die Augen anfangen zu leuchten. Wie viele Meter-Plus-Fische hattest du denn schon, weil du sagst hier und da und sofort ein Bild vor Augen hast? Ich glaube, viele.
So ja, wie das klingt. Ja, das sind viele. Ich weiß es nicht.
Hat es auch damit zu tun, also ich möchte im Prinzip darauf hinaus, klar, wenn man sich auf Großfische, große Hechte irgendwann spezialisiert hat, mit einer bestimmten Erfahrung, wird man auch seine großen Hechte fangen, natürlich. Aber ist es so, wenn wir jetzt zum Beispiel Angelanfänger denken, an den Angelnachwuchs, wir hatten auch jetzt schon YouTube als Thema, Angelformate, kann es sein, dass man auch so ein bisschen, ist jetzt überhaupt keine Kritik, ne, an deiner Faszination oder so, aber dass man da auch so ein leicht falsches Bild eventuell vermittelt? Soll jetzt aber nicht heißen, dass du das tust, aber wenn es nur noch um große Fische geht?
Für den Angelanfänger vermittelt das auf jeden Fall ein falsches Bild. Man darf aber nicht vergessen, dass ich schon 33 Jahre alt bin und schon eine Weile angel. Und ich früher mit 14, was ich jetzt mal so als Angelanfänger sehen würde, weil man bei uns in den Kreisen so mit 14 den Fischereischein A macht, zufrieden war, dass ich einen Hecht gefangen habe.
Ja, überhaupt ein Hecht, das meine ich ja damit. Wenn du überhaupt einen Hecht dazu überreden konntest oder überzeugen konntest, auf deinen Kunstköder zu beißen.
Ich kann mich daran erinnern, es gab Zeiten, da haben wir bei uns an der Spree, im Bülow, vielleicht irgendjemandem von euch da draußen was sagen. Da hat immer einer unten Schmiere gestanden, oben Schmiere gestanden an der Brücke und der andere konnte unten blinkern, weil wir alle noch nicht Fischereischein machen durften. Mhm. Und da hat einer geblinkert und der andere hat oben Schmiere gestanden. Und dann hat alle 6 Wochen mal einer ein Hecht gefangen und da war die Freude groß und es wurde heimlich getuschelt in der Schule. Mhm. Und das sind ganz andere Verhältnisse zu heute, das kann man also nicht vergleichen. Also man macht YouTube auf und überall sind große Fische. Man macht Instagram auf und überall sind große Fische.
Ich finde, Instagram ist noch schlimmer, weil du die ganze Zeit ja nur Riesenfische ins Gesicht gehalten bekommst. Ja.
Aber darum, also mir geht es beim Angeln jetzt nicht darum. Ich lade klar jetzt keine 70er Hechte hoch. Ich freue mich ja auch, wenn ich einen großen fange.
Zu Recht
aber
auch natürlich.
Aber ich fange halt auch wesentlich mehr Fisch und freue mich dann einfach nur und setze die ohne Foto, ohne alles zurück. Also letztens, Torben hat gedacht, er fällt vom Glauben ab. Einen super schönen, dicken Fisch gefangen. Und wir freuen uns beide, klatschen ab und er holt die Kamera raus und ich sage, Torben, das, der Moment hier, der reicht mir. Das ist manchmal viel schöner, als irgendwo ein Foto zu machen. Ein Video zu machen, das 5-mal auszuschlachten auf Instagram. Einfach nur mit dem Freund, der Freundin, wem auch immer, einfach den Moment teilen. Das ist viel, viel schöner, als wenn man abends zusammensitzt und dann sagt, boah, das Foto ist aber scheiße geworden, da hättest du dir mal Mühe geben können. Also ist doch immer so.
Ja,
jeder Abend, oh hier, so ein geiler Hecht gewesen, hast du aus so einem scheiß Winkel fotografiert, da fehlt die Schwanzflosse. Dieses Gespräch wird es bei Torben und mir nicht geben, weil ich gar kein Bild wollte.
Aber ist doch schön. Und dann schätzt du den erhabenen Moment als solchen und hast ihn abgespeichert in die Gedanken und in der Erinnerung. Du hast gesagt, Freundin, du nimmst deine Freundin auch mit zum Angeln?
Tatsächlich dieses Jahr sehr, sehr viel.
Schön.
Fast so viel wie mein Hund. Also der war eigentlich immer bei.
Aber cool, das finde ich schön, wenn du die Freundin mit. Die hat auch richtig Spaß dabei oder ist es nur dir zuliebe?
Ja, ich denke, anfangs hat sie den Angelschein nur mir zuliebe gemacht. Aber mittlerweile. Sie hat Spaß am Barschangeln. Ich sag mal, sie hat sehr viel Spaß am Barschangeln und hat ein bisschen Spaß am Hechtangeln.
Ja klar, Hechtangeln, große Hechte ist halt viel Werfen, viel Ausdauer. Was würdest du da sagen, was ist noch wichtig? Ausdauer, Technik, Glaube vielleicht auch dran, dass nach 3 Stunden und einfallendes Gesicht vor Kälte dann oder...
Ich glaube, der Wille ist einfach nur wichtig.
Der Wille.
Wenn man sich, das ist wie jemand, der sagt, okay, ich will jetzt Marathon laufen. Und da gibt es ja die Leute, die wollen Marathon laufen und die wollen wirklich Marathon laufen. Die einen, die sagen es ihren ganzen Kumpels, ich will Marathon laufen und der eine, der macht es halt einfach. Mhm. Und wenn man der eine ist, der jetzt einfach einen dicken Hecht fangen will, dann fängt man ihn einfach. Dann geht man nicht auf den Geburtstag und geht dann angeladen und sagt, man fängt jetzt den dicken. Nee, dann ist man auf dem Teich und man fängt den dicken.
Und es kann auch eine Weile dauern, bis man den fängt.
Dann,
ne?
Man den. Und der Moment, wo man dann mit einem Freund das teilen kann, dass man jetzt den Dicken gefangen hat, ist, glaube ich, 1000-mal geiler als alles andere.
Das stimmt. Das finde ich schön, dass du das so siehst, obwohl du ja natürlich auch die andere Seite kennst mit den Turnieren, mit der ständigen Öffentlichkeit, so nenne ich es mal. Jetzt kommt dir wieder wunderbar angestrahlte Gänse von unten.
In Holland hätten die jetzt keine Federn mehr. Das ist jetzt kein Shaming gegen Holland, da gibt es auch schöne Ecken. Das ist alles Spaß.
Worauf ich hinaus will nochmal zu diesem Angelturnier zum YPC. Gefühlt ist es ja mittlerweile auch so eine Art Klassentreffen, ne? So, dass sich da ja nicht mal so die deutsche Angelszene, die Turnierangler-Prominenz dort trifft. Empfindest du das dann auch schon so, dass man sagt, Mensch, den sehe ich dann ja wieder beim nächsten YPC und man kennt schon den und den und grüßt sich und fragt sich, Mensch, wird das den Schöne wieder rasieren oder nicht und sowas? Also ist es schon wirklich so, dass es so eine Art Klassentreffen auch für dich geworden ist?
Ich glaube, wenn, dann ist das Wecki, der rasiert, weil der ist immer wirklich blank.
Gut,
rasiert. Nee, es ist tatsächlich so. Aber eigentlich, man sieht alle immer nur einmal im Jahr und das ist meistens bei YPC Boot. YPC Bass soll noch ein bisschen familiärer sein, weil so eine ganz kleine Bubble ist von Leuten, die das wirklich mögen. Aber man sieht halt wirklich nur noch die Leute. Ich glaube, dieses Jahr, wer war es gewesen? Simon Thorenbeck, der guckt so durch die Gegend bei dem ersten Briefing. Guckt so und es sind ja wirklich nur noch Leute, die angeln können.
Hey, das ist schon mal gut bei einem Angelturnier.
Aber man lernt die Leute halt auch noch mal so ein bisschen anders kennen. Also so ein Simon Thorenbeck zum Beispiel, wenn ich den ganzen Tag mit dem angeln würde, ich glaube, ich hätte Bauchschmerzen am Ende des Tages. Der haut nur Schoten raus, wo man so auf Insta oder bei YouTube dann so ganz professionell und dann hat er so einen richtig trockenen Humor. Wo ich
der wirkt auf mich eher so introvertiert, nein, genau was du sagst. So,
der ist absolut herrlich, wirklich.
Okay, schön.
Siegerehrung kann ich mich noch dran erinnern, ohne. Da hat er die Savage Gear Jungs dann in der Gruppenphase, hat er sie genannt, Sausage Boys und ich meinte zu Paul so die Wurst Jungs und er so, Wurst Jungs. Also mit dem kann man wirklich super viel Spaß haben.
Okay, und dann, aber wie ist so dieses. Also einerseits dieses Dazugehören zu dieser Angelszene, ne? Zu den, ich nenne es jetzt einfach mal Stars und Sternchen so.
Aber wir wissen ja, wenn es eine gewisse Szene gibt, wird ja auch, ne, viel getuschelt und viel Gerüchte und viel Neid. Und gerade die deutsche Angelszene hat ja so, ich glaube, jede Angelszene, egal in welchem Land, ne, hat ja so ihre Vor- und Nachteile. So, wie empfindest du das und nimmst du diesen ganzen Tratsch und Klatsch ernst? Ich meine, den kriegst du ja mit, offensichtlich.
Ja, das Problem ist, ich zähle mich erstmal nicht zu dieser Angel, wenn man es Elite nennen mag, Bubble. Ich zähle mich da irgendwie nicht so richtig mit rein, aber ich kenne die halt alle. Also irgendwie zähle ich doch mit rein. Also ich bin nicht Teil dieser Bubble, aber ich kriege halt viel Infos, weil ich da an dieser Bubble dranhänge. Ist schon weird manchmal, was man also mitkriegt, ja. Also viele Sachen, die da so einfach so gerüchtemäßig gestreut werden, dann halt so Sachen, die wirklich stimmen, wo man sich denkt, und dann sieht man die Leute wieder und denkt sich, ja, hallo. Okay, klar. Schon witzige Sachen
bei. Ist auch Business, ne? So professionelles Business teilweise. Wie ist es so, du musst gar keine Details oder Namen nennen, aber was mich auch manchmal so interessiert, Neid ist beim Angeln ein großes Thema. Ist es dann auch in dieser Bubble ein Thema oder ist es auch so, dass da gegönnt wird? Das kommt ja auch vor, das dürfen wir ja auch nicht vergessen oder vernachlässigen.
Ich glaube, das ist so ein bisschen 50-50. Also ich bin, glaube ich, jeweils ein Mensch, der überhaupt nicht neidisch ist. Das hat bei mir irgendwann aufgehört. Ich hoffe, dass es bei euch irgendwann auch so ist. Also früher hatte ich so eine richtige Phase, wo ich Instagram aufgemacht habe, vielen wahrscheinlich von euch so gehen wird. Dann war man eine Woche nicht angeln, scrollt so durch und denkt, man hat was verpasst, weil man nicht am Wasser war.
Es läuft gerade irgendwas richtig gut.
Es läuft Scheiße, irgendwas richtig geil.
War nicht aufmerksam, ich musste arbeiten die ganze Zeit, Mann.
Oh, und dann war ich saufen oder mit den Freunden draußen und ich habe da was verpasst. Aber ihr habt doch auch eine schöne Zeit mit anderen Leuten verbracht, ohne Wasser und ohne Fisch. Also das Neid ist wirklich ein Thema, das muss man sich abgewöhnen. Damit man weg von diesem, ich muss jetzt einen Fisch fangen, den irgendwo zu posten, hin zu dem, man hat den Moment mit dem Freund am Wasser. Weil das ist irgendwo dieses Hobby und nicht, man muss jetzt nicht hier irgendjemandem beweisen, okay, ich habe jetzt einen 3 cm längeren Fisch gefangen als du. Und das, glaube ich, ist in dieser Angelbubble wirklich so, an den Leuten zu messen, die krass liefern müssen. Es gibt schon Leute, die hauptberuflich sowas machen und dann, okay, wir müssen, was weiß ich, kriegen dann von ihrem Sponsor XY den Auftrag, wir müssen 3 Posts die Woche, 2 Reels im Monat, wir müssen jetzt liefern und wenn die Leute dann Content eng werden und dann sehen, dass andere Leute doch fangen, dann weiß ich nicht, ob das so Neid ist, ob man das Neid nennen mag, weiß ich nicht.
Ich frag dich ja.
Ich habe sowas nicht. Ich brauche das nicht. Ich bin da ganz frei von meinen, wenn man Sponsoring nennen will, und kann da tun und lassen, was ich möchte. Wir respektieren uns so, wie wir sind, und das ist auch alles super so.
Das ist schön, und vor allen Dingen nimmst du nicht deine Leidenschaft für die Sache an sich, auch wenn du eben mal nichts fängst.
Das ist wichtig, ja. Also ich hatte so einen kleinen Tiefpunkt, so ein bisschen nach dem zweiten YPC, wo ich mir gedacht habe, boah, ob das jetzt noch das Richtige ist. Das ist alles ein bisschen viel medial, und also nicht, weil ich jetzt den übelsten Ansturm an Massen hätte, die mir jetzt wegen irgendwas schreiben. Ihr könnt mir gerne wegen irgendwas schreiben, ich werde jedem von euch antworten. Das sei denn, das sind irgendwelche anstößigen Fragen, dann kann es passieren, dass ich euch wegignoriere. Aber angelmäßig werde ich euch immer antworten. Aber ich fand das alles ein bisschen zu viel mit meiner Freizeit. Also man darf immer nicht vergessen, wenn ich da 5 Tage Turnier habe, 5 Tage Training habe, dann sind das 10 Tage meines 30-tägigen Urlaubs. Und irgendwo geht dann irgendwas anderes auf dieser Strecke verloren. Wenn immer alle denken, oh, der darf YPC-Boot mitfischen, klar ist das geil. Klar hat man da so ein bisschen Adrenalin, ein bisschen Kick wieder, den man sonst nicht so hat, weil man sonst einfach ein bisschen Spaß angeht und so Freude hat. Aber es sind halt 10 Tage meines 20-tägigen Urlaubs. Man könnte halt zu Hause auch was machen. Ich könnte nach Italien fliegen und da angeln gehen. Ja, da ist keine Kamera bei. Da ist keiner, der die ganze Zeit auf dich hält und sagt, ich muss mal kurz einen Akku wechseln, damit ich den nächsten blöden Satz von dir noch drin habe. Das ist Angeln und YouTube-Angeln sind 2 verschiedene Paar Schuhe.
Klar, hast du absolut recht. Aber ich finde, du hast was Schönes gesagt, was viele auch vergessen. Wenn du das eben nicht, wieder 2 Gänse, wunderschön im Licht, wenn du das eben nicht hauptberuflich machst, sondern deine Freizeit dafür opferst und von 30 Tagen ein Drittel weg sind 10 Tage, genau was du sagst, so, das wird ja auch gerne vergessen, dass es auch Stress ist, dass es, wie kann man das noch anders, dass es eine Art Opfer auch ist, was du bringst, ne? Klar, das bringst du natürlich gerne, das hast du ja auch gesagt, aber ich glaube, das wird immer gerne auch einfach ignoriert, dass du dafür ja auch ganz viel gegeben hast, dass du dort sein kannst und dann so bist, wie du bist. Und jetzt hast du das auch gesagt, das hätte ich dich sonst auch noch gefragt, genau diese, ich will es nicht Sinnkrise nennen, aber wo du meintest, eben so ein Tief, ist es überhaupt noch das Richtige so, ne? So möchte ich das eigentlich noch so, wie das gerade ist?
Bei 10 Tage muss man ja überlegen, ist für einen privaten Gebrauch, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, ist schon viel Zeit, was man erzählt. Also ich würde zum Beispiel in meinem Leben niemals Urlaub nehmen, wenn ich nicht 100% meines Urlaubs geplant hätte. Also ich würde niemals eine Woche Urlaub machen, wenn ich nicht wüsste, ich hätte von Montag bis Freitag jetzt frei. So viel ist mir mein Urlaub wert. Mhm. Und das ist das, was ich damit meine. Also es gibt ja Menschen, die nehmen Urlaub, sitzen im Garten und erfreuen sich ihres Gartens. Jo. Das mache ich von Montag bis Freitag. Dann komme ich nach Hause, dann freue ich mich, wenn irgendjemand die Hundescheiße weggemacht hat, dann kann ich direkt mal mit dem Rasenmäher drüber gehen. Und dann freue ich mich die letzten Stunden, die es jetzt noch hell ist, dass das ein wunderschöner Garten ist. Aber das würde ich niemals auf meinen Urlaub schieben. Also ich muss halt immer unter Strom sein.
Okay. Unter Strom ist auch noch ein gutes Stichwort. Wir hatten jetzt schon so Angelreviere, Mecklenburgische Seenplatte. Du hattest erzählt von der Brandenburger Heimat, Holland. Was sind noch so Angeldestinationen, wo du sagst, das ist genau mein Ding, das fasziniert mich, das zieht mich dorthin?
Ja, viele fragen immer so ein bisschen nach Salzwasserangeln, wollen mich da so ein bisschen hindrängen. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst davor.
Warum?
0 und 1.
Okay, ja,
ich habe ein bisschen Angst, dass ich drauf kleben bleibe. Ah. Also Robert Balko zum Beispiel, der kommt ja bei mir aus der Ecke. Bei mir aus der Ecke meine ich halt Cottbuser Ecke. Der ist aufgewachsen in Drabgau, in so einem ganz kleinen Dörfchen, da für einen Fischbesatz gesorgt. Sehr dankbar bin übrigens noch. Und der schreibt mir schon recht regelmäßig. Jetzt mit Kanada, da hat er mich schon ziemlich angefixt. Also das ist eine ziemlich krasse Reise, wo er mir gleich am ersten Tag war er da und schreibt, oh, wir hatten 103 Hechte bis 1,8 Meter und alles auf Sicht im flachen Wasser. Und dann sitze ich zu Hause und dann hat einen Namakusch haben wir auch gefangen, bis irgendwie an die 90 oder 80, was er geschrieben hat.
Was ist dachte, Namakusch?
Das ist so eine Seeforelle. Super selten gibt es auch in Teilen von Schweden, habe ich jetzt nicht laut gesagt, weil das ist unter vorgehaltener Hand.
Gut, kriegt keiner mit.
Super selten, super schöne Fische.
Okay,
ja. Würde ich halt auch gerne fangen. Aber ich glaube, auf sowas bleibe ich hängen und davor habe ich Angst.
Ach, dass es sich dann nur noch dahin zieht
ja,
und du alles dafür reinbutterst und dafür opferst dann.
Ja, und da streiche ich doch lieber 5-mal mehr einen Hund. Und das, also ich würde
aber es ist interessant, der Zwiespalt, den du gerade beschreibst.
Ja, das wusste ich gar nicht. Nicht so einfach. Ich würde zum Beispiel nirgendwo hinfahren, wo ich meinen Hund nicht mit hinnehmen kann. Das ist halt immer schwierig. Und solange ich diesen Hund habe, werde ich auch alles dafür geben, dass ich meine Urlaube immer mit diesem Hund verbringen darf. Man kann das, glaube ich, nicht beschreiben, wenn man keinen Hund hat.
Hm, ist wie mit Kindern, ne? Man kann das nicht beschreiben, oder du kannst es nicht verstehen, wenn du keine Kinder hast. Okay, also Salzwasser schwierig bei dir, weil du Angst hättest, du würdest drauf kleben bleiben. Kanada, hast du gesagt, kannst du dir vorstellen. Jetzt denke ich noch so, eine Mischung zwischen, was ist so mit Schweden wird oft genannt. Was ist mal so, wenn wir an Süßwasser denken, so Spanien, Italien.
Da ist was in der Planung.
Da ist was in der Planung. Und ganz weit weg. Okay, Südsee ist ja jetzt auch eher Salzwasser. Nichts. Also du bist hier schon glücklich, ja?
Ich bin hier tatsächlich also ich mache lieber das, was ich mache, zu 100%, als viele Sachen zu 85%.
Was ist so ein bisschen, was dich vielleicht stört? Wo hast du so ein bisschen Kritik? Weil du bist lange dabei, bist lange im Game, so nenne ich es einfach mal. Kennst hier, sage ich mal, die Müritzgewässer, wo ja gute Bedingungen sind für Angler mit dem Entnahmefenster, wie mit dem Fisch umgegangen wird, mit dem Andrücken der Haken, mit überhaupt dem ganzen Konstrukt hier. Aber wir wissen, Angeldeutschland macht es angelbegeisterten Menschen nicht einfach. Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, da würdest du dir wünschen, dass man da besser zusammenarbeitet, dass da sich irgendwas ändert?
Also wenn mich was richtig stört in der Angelszene, ist es, glaube ich, das Handling mit Fischen. Also das geht weit vor den ganzen Bürokratie-Wahnsinn, der ja auch schon wahnsinnig schlimm ist. Aber wenn ich sehe, wie manche Menschen mit Fischen umgehen, da kriege ich wirklich einen Rattel.
Was meinst du da konkret?
Also wenn ich jetzt sehe, wie Fische, man kann es ja nicht anders ausdrücken, als vergewaltigt werden, nur damit man da irgendwie ein beschissenes Foto hinkriegt, was man irgendwo hochladen kann, in der Hoffnung, weil man Firma XY damit beeindrucken kann, da kriege ich Plack. Also wenn ich sehe hier, wie manchmal irgendwelche Fische, so ein Meterfische hier im Kescher, dann kommen die wieder raus, dann wird ein Foto gemacht, dann ein Foto auf der Scale, dann wird hier nochmal ein Video gemacht, da nochmal ein Foto. Ich glaube, wir können nachher mal auf meiner Kamera gucken, wenn ich einen Fisch fange, dann kommt der auf die Scale, dann wird er abgehakt, dann gibt es 3 Fotos und dann kommt er wieder zurück. Und wenn nichts dabei ist, was ich verwenden kann, ist mir scheißegal. Hauptsache, dieser Fisch wurde vernünftig behandelt oder ich schlage den ab und nehme den mit nach Hause. Mhm. Aber wie manche Leute auch mit den Barschen, und ach, da kriege ich wirklich ich möchte mit solchen Leuten auch wirklich dann keinen Kontakt haben. Ich war mit einigen Leuten angeln, wo ich dann gesehen habe, die das, also wenn die das nicht können, weil die den Ablauf nicht drin haben, ist das alles nicht schlimm. Also ich sag mal, wenn du heute 1,20 Meter Fisch fängst, bist du völlig überfordert mit diesem Tier und weißt nicht, wie du den halten sollst. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber wenn ich merke, das ist dem einfach scheißegal, da kriege ich richtig Hass. Das sind so Sachen, die mich ganz nach diesem Bürokratiewahnsinn am meisten stören.
Ich glaube, das wäre auch nochmal Episoden füllen, wenn wir uns darüber unterhalten würden, oder?
Ja, über den das Bürokratie kann jemand anders und machen.
Okay, das ist auch nicht, ist auch nicht schön.
Da gehe ich mit Puls aus der Sache raus.
Nein, überhaupt nicht. Lass uns dabei bleiben, Christian. Am schönsten, erstmal danke fürs Gespräch. Am schönsten fand ich den Satz, wo du gesagt hast, es geht mir einfach nur um den Moment, wenn man zu zweiten Fisch gefangen hat. Da muss kein Foto rauskommen, was man irgendwie bei Instagram hochlädt, sondern es ist der Moment, der abgespeichert wird. Und das nehmt euch zu Herzen, das nehme ich mir auch zu Herzen. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Also, danke dir fürs Gespräch. Ihr wisst, alle 2 Wochen heißt das Angebissen. Wenn wir gequatscht haben miteinander, geht es auch immer noch weiter. Wir versuchen jetzt für euch in 2 Wochen, für uns gleich, noch ein Hecht ans Band zu bekommen. Und es heißt, wenn sie beißen, sollen sie groß sein. Hier hat mir irgendein bekannter Angler, der auch ab und zu mal Turniere fischt, gesagt. Jedenfalls hechtig gewaltig, dass ihr wieder dabei wart. Unseren Content gibt es zum Hören, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder eben zum Schauen auf dem YouTube-Kanal vom RBB. Also ihr könnt es euch aussuchen, schauen oder hören. Liken, sharen, kommentieren, ihr kennt das, freuen wir uns drüber. Gerne Feedback, Ideen, Kritik an angebissen.rbb-online.de. Macht's gut und in der nächsten Folge stellen wir euch ein paar Sachen vor, wie man große Hechte anwerfen kann, so nenne ich es mal. Fangen möchte ich nicht sagen, das wissen wir ja noch nicht. Und Christian hat auch ein kleines Gewinnspiel vorbereitet mitgebracht. Also unbedingt in 2 Wochen wieder einschalten. Macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye. Ciao von der Müritz. Ciao, ciao.
Angebissen, der Angelpodcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.